Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Heiden. Nina Heeremann ist in Deutschland und ich auch. Und das bedeutet, dass wir einfach zur gleichen Uhrzeit hier miteinander, also zur gleichen Ortszeit miteinander verbunden sind. Wie das kommt und was sie vorher gemacht hat, das hören wir gleich. Genauso, was bei mir los war. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr und sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben gerade von unserem Host die aktuellen Streaming- und Downloadzahlen bekommen und wir haben beide gerade gestaunt, wie viele das sind, wie viele so regelmäßig und so treu hören und ganz offensichtlich weiterempfehlen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar und wir sind sehr dankbar, dass wir einfach wieder uns treffen können und miteinander etwas auslegen, verstehen, besprechen können von dem, was Gott in diese Welt gebracht hat und mit uns vorhat. Und heute geht es, wenn vor zwei Wochen, ich musste gerade rechnen, der Trinitatissonntag war, sowohl in der katholischen Kirche als auch in der lutherischen Tradition, um den Beginn ja dieser Zeit, die im Zeichen dieses Sonntages steht. Und wir haben uns überlegt, dass vielleicht wir jetzt nach diesen vielen Folgen über das Leben im Geist, was vielleicht auch ein bisschen luftig im wahrsten Sinne des Wortes gewesen sein könnte, etwas handfester und konkreter werden und uns vielleicht in dieser und möglicherweise in den kommenden Folgen mit den Sakramenten beschäftigen wollen. Dazu später oder gleich mehr. Jetzt ein kurzes Update von uns beiden, wie die letzten Wochen waren. Frau Heeremann, fangen Sie mal an. Sie sind in der alten Heimat.
Ja, also Sie haben ja eigentlich die viel spannendere Nachricht, naja, aber behalten wir das Gute bis zum Letzten. Ich bin am 10. Mai hatten wir, wie nennt man das? Graduation, Commencement, also Ende des akademischen Jahres.
Ja.
Und dann bin ich am nächsten Tag in den Flieger gestiegen und nach Deutschland geflogen, aber auch sofort umgestiegen, denn ein Freund von mir, der also wir waren Freunde in der Jugend zu unseren Partyzeiten und dann hat er eine Berufung gehabt, Priester zu werden und nicht nur Priester, sondern Ordensmann. Das war für mich damals irgendwie wirklich out of this world, weil es war noch keiner aus meinem Sumpf sozusagen Priester geworden und der hat mir das damals auf einer Party in München erzählt, das hat mich ganz tief getroffen und ich glaube auch ganz viel mit meiner eigenen Berufung dann zusammen bewirkt, weil ich plötzlich in dem, was er mir erzählt hat, mich so selber wiedererkannt habe und so. Der ist Trinitarier geworden, das ist ein Orden, der ist noch älter als die Dominikaner und die Franziskaner, im Mittelalter
Trinitarier?
Gegründet. Ja, und deren Berufung war es im Mittelalter, Sklaven zu befreien. Das heißt, die haben sich selbst sie haben erstmal versucht, Geld zu sammeln, um Sklaven freizukaufen, aber wenn das nicht funktioniert hat, dann haben die sich selbst in die Sklaverei gegeben, also quasi die Sklaven freigekauft, indem sie sich selbst der Sklaverei übergeben haben. Das ist ja wirklich eine unfassbar inkarnierte Weise, das nachzuahmen, was Christus getan hat, dass er, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde wurde, damit wir Gerechtigkeit Gottes wurden. Ja. Also, dass er sich selbst in diese Gefangenschaft des Satans eigentlich im Gethsemane gegeben hat, in den Tod an unserer Stelle, damit wir leiden können. Ja. Und das ist die Urberufung der Trinitarier, so sind die geboren. Und dann über Jahrhunderte gab es ja ganz viele Formen von Sklaverei und
das heißt, die muslimische Sklavenhaltung
Also die Muslime sind ja oft der Orden ist in Spanien gegründet worden und die sind ja, oder vielleicht auch in Südfrankreich, das habe ich jetzt vergessen, aber damals war ja Spanien noch muslimisch besetzt und die haben viele christliche Kinder geraubt oder alles Mögliche und haben die dann in Afrika auf dem Sklavenmarkt verkauft und eben, da sind die Trinitarier darunter und haben die entweder freigekauft oder sich selbst in die Sklaverei begeben.
Ja.
Und jetzt in der Moderne ist es natürlich, jetzt versuchen sie sich modernem Sklavenhandel entgegenzuwirken. Dieser Freund von mir zum Beispiel, der war zwar sehr lange in Spanien, in Malaga stationiert und hat sich dort vor allen Dingen um Gefangene gekümmert also Menschen, die auf der Straße sind und von modernen, also auch von Drogen versklavt sind und so, hat aber tatsächlich auch im Sudan, bis der Sudan die Christen da rausgeschmissen hat, aber der hat eine Zeit lang im Sudan richtig Kinder aus der Sklaverei freigekauft und dann diese Kinder in einen, hatten die Trinitarier so ein großes Areal, wo sie dann diese befreiten Kinder hingebracht haben und denen Lesen und Schreiben beigebracht haben oder halt denen ermöglicht haben zu leben. Ja. Also, und im Augenblick ist er jetzt in Marokko und da habe ich ihn besucht und da gibt es so gut wie gar keine lokalen Christen. Es gibt aber viele Migranten natürlich, die irgendwo in der schwarzen, also Subsahara, loslaufen und dann in Marokko landen und denken, da könnte man in ein Boot steigen und dann nach Europa fahren. Und dann finden sie raus, so einfach ist das gar nicht. Und die leben da meistens, also in der Stadt, wo wir waren, Al-Hoseima, da leben die auf der Straße. Mhm. Gott sei Dank war relativ gutes Wetter, leben da vom Betteln. Und viele sind Christen, kommen dann bei ihm am Sonntag in die Heilige Messe. Aha. Und viele Studenten, das ist ganz spannend, der König von Marokko, glaubt an die Zukunft Afrikas, versucht diesen Brain Drain zu verhindern, nicht? Also, dass die Intelligenten alle nach Europa abwandern. Und deswegen gibt er, wie nennt man das, Stipendien für Jugendliche aus ganz Afrika, dass sie in Marokko, wo sie relativ gute Schulen haben, studieren können. Ja. Und viele von diesen Studenten, in diesem Fall jetzt waren Christen aus Mali und Côte d'Ivoire und solchen Ländern. Und und die kommen dann am Sonntag bei den Patres in die Messe. Und, und dann kümmern sie sich, und das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, um vulnerable, also verletzliche muslimische Frauen. Weil um die kümmert sich halt, also viele, die von ihren Männern missbraucht oder geschlagen werden oder die keinen Mann mehr haben, dann sitzt man eigentlich auf der Straße ohne Ausbildung und die haben natürlich keine Ausbildung. Ja. Oder wenn man unehelich ein Kind bekommt, dann wird das Kind nichtmals vom Staat anerkannt und bekommt keinen Pass. Also da gibt es einfach wirklich viele Frauen, die sehr, sehr verletzlich sind. Und da haben sie jetzt so eine Sache aufgebaut, wo sie diesen Frauen Handwerk beibringen und denen ermöglichen, dass sie weben und sticken und stricken und alles Mögliche und diese Sachen dann verkaufen, sodass sie auch selber ein Einkommen haben und Würde bekommen und auch Gemeinschaft untereinander haben. Also es war ein ganz berührender Besuch, also wirklich sehr beeindruckend. So.
Und das ist eine Kommunität von, also wie viele Ordensleute, also wie viele Ordensbrüder?
Ganz wenige.
Drei.
Wie in der Trinität, drei Patres. Ein Spanier, ein Deutscher und einer aus Gabon. Also es war, das war auch so beeindruckend zu sehen. Also das sind ja drei sehr unterschiedliche Kulturen, nicht?
Ja.
So einer aus Gabon, der Spanier mit seinem ganzen spanischen Temperament und mein Freund hat natürlich auch ein ziemlich spanisches Temperament mittlerweile. Aber es war so schön zu sehen, wie drei Menschen aus einer vollkommen verschiedenen, unterschiedlichen Kultur so geeint durch den gleichen Glauben
und
in einer Gemeinschaft zusammen sind wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Ja. Oh, das ist ja toll. Und da waren Sie eine Woche.
Da bin ich mit einer Freundin zusammen hin, denn wir durften da im Kloster wohnen und genau, waren da eine Woche, es kam ja eigentlich viel länger vor.
Ja.
Und ja, man geht halt nicht unberührt da wieder weg, gell?
Ja.
Also wenn man das Elend der Menschen so sieht und ich habe natürlich auch eine ganz andere Einstellung zu Migranten bekommen, weil man sie, also zum Beispiel, da war ein Mädchen, mit der ich gesprochen habe, die ist in Ruanda geboren, aber in Kamerun groß geworden. Und da ging es ihr wirklich elend. Und dann hat sie beschlossen, sie müsste gucken, dass sie ihr Glück im Norden sucht und ist zu Fuß von Kamerun nach Algerien gelaufen. Dort hat man ihr gesagt, sie würde einen Job im Restaurant bekommen. In Wirklichkeit wurde sie in die Prostitution verkauft.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, die Frauen, die sich gewehrt haben, sind sofort umgebracht worden. Sie hat dann aufgehört, sich zu wehren. Sie hat uns gezeigt, sie hatte lauter so Messereinstiche in ihren Gliedmaßen aus den Versuchen, sich zu wehren.
Ja.
Und dann ist sie schwanger geworden und dann ist sie mit dem Kind aus dem zweiten Stock einfach runtergesprungen und geflüchtet und ist zu Fuß von Algerien nach Marokko gelaufen. Und da ist sie, scheinbar wissen diese ganzen Menschen, diese Migranten, haben so Apps, wo sie untereinander genau wissen, wo man hingehen soll.
Mhm.
Und man weiß überall, du musst gucken, dass du Christen findest. Und sie informieren sich gegenseitig, egal ob man Moslem oder Christ ist, wo die Christen sind, weil die wissen, die helfen. Und so ist die, also die war eh Christin, die ist dann bei den Patres gelandet. Und jetzt an Ostern ist dieses zwangsvergewaltigte Kind getauft worden. Mhm. Und wie hat sie dieses Kind genannt? Blessed. Ui. Gesegnet. Also das war nicht, wenn man so einer Frau gegenüber sitzt, dann kriegt man halt ein ganz anderes Gespür für das, was die Migranten leiden.
Ja, und es gibt ja dieses Wort des Eurozentrismus, was, glaube ich, eigentlich nur meint, dass jeder ja eigentlich immer nur das vor Augen hat, was er kennt und was ihm am nächsten ist. Und ich habe auch gemerkt durch meine, also das ist ja ganz vielfältig. Also in München habe ich hatte die Jesuitenkommunität, in der ich sogar mal kurz gewohnt hatte, ein Kirchenasyl. Und da habe ich immer, glaube ich, einmal die Woche dann Deutschunterricht gegeben. Und das war eine afghanische Familie. Und also überhaupt erstmal zu verstehen, das ist ja zum Beispiel relativ selten, dass eine Familie, also dass Vater, Mutter und zwei Kinder zusammen fliehen. Das war zum Beispiel schon so irre zu hören und zu verstehen, wie zum Beispiel dieses Land funktioniert, warum Menschen sagen, es geht eigentlich nicht mehr oder wenn aus unserem Leben noch etwas werden soll, dann müssen wir so etwas jetzt machen. Das ist schon eindrücklich und bis hin, dass selbst über die eigenen Glaubensgeschwister man stellenweise so wenig weiß. Das letzte Schicksal, was ich so länger begleitet habe, war ein syrischer Katholik, den ich kennengelernt habe. Das ist auch wirklich, also das ist wirklich das Wunderschöne an unserem Glauben und wirklich an, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber sozusagen an der Kirche oder an unseren Gemeinden.
An der Sendung Jesu.
Ja, ich habe diesen syrischen Katholiken kennengelernt. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das war. Mir schrieb aus Rom ein Jesuit, der mit einem Jesuiten, mit dem ich in München zusammen studiert habe, lange Zeit gemeinsam ausgesendet war und die einen gemeinsamen, enger befreundeten Mitbruder eben in Aleppo hatten und eben mich seit 10, 11 Jahren kannten. Und dieser Mitbruder in Aleppo erzählte eben oder sagte eben, könnt ihr mir, die ihr in Deutschland oder sozusagen kannst du mir, der du Kontakte nach Deutschland hast, schnell und unkompliziert helfen? Einer meiner sozusagen Mitarbeiter, der bei uns in der christlichen Schule und in dem christlichen Zentrum, was wir in Aleppo als Jesuiten hatten oder haben, immer mitgeholfen hat, der hat es bis nach Deutschland geschafft und der ist jetzt in einer kleinen Stadt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, googelt das mal, Freiberg in Sachsen. Und dann schrieb mir dieser, ja letzten Endes ehemaliger Kommilitone, und sagte, du bist doch der Pfarrer in der Domgemeinde in Freiberg. Kann ich dir mal der hat eine Nummer, und dann funktionierte das über WhatsApp. Und dann habe ich eben Toni kennengelernt und eben mit Toni dann auch zum ersten Mal eigentlich bin ich in diese Welt mal abgetaucht, eben dieser Christen aus dem Nahen Osten, was man sich ja entweder vollkommen grauenhaft vorstellt oder irgendwie es vollkommen romantisiert und eben lernt, naja, das ist irgendwie so, also da ist so ganz viel dazwischen. Dann war ich auch so, man ist ja manchmal so ganz naiv und habe dann irgendwann gefragt, woher kommt eigentlich der Name Toni? Weil bei uns, da ist man natürlich auch so geprägt von seiner eigenen Lebenswelt. Bei uns heißen ja ganz viele Toni in Ostdeutschland, weil einfach lange Zeit durch diese Nähe zu Russland englische Namen einfach cool waren oder Mario, Mirko, so italienische Namen, einfach so exotische Namen man gewählt hat für seine Kinder und deswegen heißen bei uns Leute Toni.
Warum aus der Nähe zu Russland, um sich da Abstand zu schaffen oder warum?
Na, ich glaube, es gab ja dann schon in den 70er und 80er Jahren schon auch eine Frustration über diese Lebensverhältnisse hier und dann war natürlich irgendwie der Westen das Coole.
Ach, interessant.
Also, und deswegen heißen ja bei uns ganz viele Mandy, also das sind ja diese, das ist ja auch das blöde Klischee von uns, aber deswegen heißen ja bei uns ganz viele Cindy, Mandy, Sydney oder eben solche südeuropäischen Namen, wie ich gerade gesagt hatte, weil man eben, das war so der Ausdruck auch von so einer Sehnsucht nach dem, was da hinter der Mauer ist. Und dann habe ich irgendwann gefragt, so, warum heißt du eigentlich Toni? Und da sagt er so, na, der heilige Antonius. Und ich so, ah ja, natürlich, klar. Natürlich benennen syrische Katholiken ihre Kinder nach Heiligen. Und das
sehr
war
lustigerweise, jetzt will ich gerade behaupten, ich glaube am Tag nach unserem, wenn das hier veröffentlicht wird, ist wahrscheinlich der 12. Juni, oder? Am nächsten Tag ist der heilige Antonius.
Und das wissen Sie aus dem Kopf?
13. Juni, Antonius, das weiß jeder Katholik. Das ist so ein beliebter Heiliger. Aber ich weiß es auch deshalb aus dem Kopf, weil ich letztes Jahr am 13. Juni in Jerusalem war. Und das war der Tag, wo die Israelis den Iran angegriffen haben. Und wir hatten uns, ein Freund von mir hatte da seinen Namenstag, der heißt Antonius, und ich hatte mir vorgenommen, ihn zum Essen einzuladen. Hatte mich schon so gefreut, dass wir mal in ein Restaurant gehen und nicht immer nur die Falafel vom Kloster essen.
Ja.
Und stehe morgens auf und da sagt er mir, ist nichts mit Restaurant. Es ist ein kompletter Shutdown. Keiner darf vor die Haustür gehen. Und das ist, was für mich neu war, der heilige Antonius ist der Patron, denkt man ja nicht, von der vom Patriarchat in Jerusalem. Würde man ja denken, es wäre der heilige Franziskus, aber es ist der heilige Antonius.
Ja.
Also der ist wirklich super beliebt im Nahen Osten.
Ja, aber auch das war jetzt wieder so ein Moment, wo ihr, liebe Hörer und Sie, liebe Hörer, sehr gerne den Podcast weiterempfehlen können, alleine wegen dieser Sätze, wie der jetzt gerade gefallen ist, das kann man natürlich, auch wenn man noch so ein bisschen blank ist, beispielsweise als Katholik, fantastisch jetzt sich mitnehmen. Und dann, also das kann man sich ja merken, 13. Juni, der heilige Antonius. Und dann aber eben den Heeremann-Satz noch hinterher, 13. Juni, heiliger Antonius, das weiß jeder Katholik. Und dann natürlich die anderen Katholiken, die das selbstverständlich nicht wissen, so ein bisschen kitzeln. Also auch dafür lohnt dieser Podcast sehr. Also Mensch, ich kann natürlich mit so exotischen Reisezielen oder so nicht dienen, aber wir hatten...
Ja, war viel spannender.
Ja, wir haben, also genau, wir hatten natürlich auch eine ganz spannende Zeit. Wir haben vor fast genau 3 Wochen ist unsere Tochter Feline auf die Welt gekommen. Und
so
ist 2 Wochen zu früh gekommen, aber dann irgendwie doch... Genau, richtig. Und für mich war es natürlich wahnsinnig spannend. Die Geburt kündigte sich so Freitagabend an und war dann irgendwie, wurde dann fast schon wieder abgeblasen. Und dann am Samstag ging es dann aber dann doch los. Ich hatte Sonntagmorgen, ich habe ja 3 Gemeinden gerade, und ich hatte am Sonntagmorgen die 2. von 3 Konfirmationen. Und war natürlich dann am Samstagabend gespannt wie ein Flitzebogen. Ich hatte natürlich meinen Anzug und Talar, Predigt, Agenda, alles eingepackt und war natürlich aber trotzdem sehr gespannt, werde ich morgen früh in dieser Kirche stehen können. Und Wunder, es hat alles geklappt und ich habe sehr müde, aber natürlich sehr glücklich in dieser Kirche gestanden und wir haben eine wirklich tolle Konfirmation gefeiert. Diese Gemeinde hat seit ganz langer Zeit keinen Pfarrer und macht alles selber, und manchmal sind das fast die schönsten und besten Gemeinden, weil dort alles aus dem Herzen kommt und diese Kirchen geschmückt sind und der Chor singt und der Kinderchor singt und mein Highlight war dann, ich mache den Konfirmandenunterricht in der Gemeinde schon, glaube ich, seit 4 Jahren oder noch länger, und ich war völlig perplex, als mir nach der Konfirmationshandlung und nach dem Abendmahl und ich glaube vorm Segen gingen irgendwie die Konfirmanden auf einmal raus und es gab irgendwie noch ein Grußwort des Kirchenvorstands oder irgendwie sowas, und auf einmal kamen die 6 Konfirmandinnen und Konfirmanden den Mittelgang wieder zurück und die ganze Kirche fing an zu lachen, und ich habe überhaupt nicht, also ich sah das nicht und wusste nicht genau, warum wird denn jetzt so gelacht. Und dann kamen die Konfirmanden um die letzte oder um die erste Bankreihe herum in ihren schönen Anzügen und schönen Kleidern und hatten alle ein riesengroßes Seidenhuhn in der Hand. Also so riesengroße Hühner, die keine Federn haben, sondern eigentlich wie so Fell. Und die sehen total irre aus. Und die brachten dann diese 6 Hühner rein. Und ich dachte, das ist jetzt wie so eine Art Aktion oder was auch immer. Und dann stellte sich heraus, dass die Kirchgemeinde mir für den Unterricht an diesen 6 Konfirmanden jetzt als Dankeschön 6 Hühner.
Lebendige Hühner.
6 lebendige Hühner.
Ja, wie toll.
Genau, dann hatte ich innerhalb von 24 Stunden nicht nur eine Tochter, sondern 6 Hühner.
Und die hatten doch dieses Drama mit den Hühnern letztes Jahr, wo sie ihren Und ihre Söhne haben sich wahrscheinlich riesig gefreut.
Ja, Hühnerhaltung ist ein permanentes Drama. Und ich glaube wirklich, es war wirklich so wie ein Wink oder, also die Gemeinde konnte natürlich nicht ahnen, dass jetzt unser Kind kommt, aber die Jungs waren natürlich mit der Oma ganz aufgeregt und natürlich so ein bisschen, also natürlich nur noch fixiert, jetzt fahren wir gleich ins Krankenhaus, wenn der Papa von der Kirche zurückkommt. Und dann gab es eben nicht, jetzt müssen wir schnell los, weil wir wollen die Tochter sehen, sondern ich sagte, guckt mal hinten ins Auto, macht mal den Karton auf. Und damit war nochmal eine kurze Ablenkung und noch ein kurzes, wir gehen nochmal in den Garten und wir gucken mal, ob die Hühner überhaupt rauskommen und ob die sich wohlfühlen. Und dann haben wir Hände gewaschen und uns umgezogen und sind ins Krankenhaus. Und dann war das alles irgendwie nochmal lockerer und irgendwie befreiter. Und es war wirklich ein ganz fantastisches Wochenende und seitdem, klar, also schlafen wir natürlich weniger, aber wir sind doch erstaunt, wie man doch 3 Kinder haben kann und das Leben doch weitergeht und eigentlich ist schnell eingespielt und gut funktioniert. Und dann gibt es ja so unendlich viele Menschen aus Gemeinde und Dorf, die was vorbeibringen, helfen, übernehmen. Das ist, also Kinder kriegen ist ein großer Segen. Nicht nur wegen des Kindes, das einem geschenkt wird, sondern weil irgendwie das Leben einfach noch mal anders und tiefer und schöner wird.
Und wo man jetzt raushört, dass sie noch das Glück haben, von Dorfstrukturen zu profitieren,
richtige
und zu erleben,
Dorfstrukturen,
was das bedeutet. Ja. Was für ein Segen. Ja. Jetzt habe ich eine völlig praktische Frage. Was hätten Sie denn gemacht, wenn das Baby geboren wäre während der Konfirmation? Hätten Sie irgendjemand da hinschicken können?
Also wir hatten, tatsächlich lebt der alte Pfarrer noch in der Gemeinde und ist natürlich in jedem Gottesdienst mit dabei und macht ganz viele Gottesdienste selber. Und da wäre klar gewesen, wenn früh um 8 klar ist, das wird jetzt einfach nichts, rufe ich ihn an und er packt die Konfirmationsagenda ein. Ich weiß gar nicht, ob er meine Predigt hätte haben wollen oder ob dann so ein alter Pfarrer sagt, ich kenne zwar die Konfirmanden nicht, aber ich glaube, ich weiß, was ich 6 Konfirmanden sagen möchte. Ja. Und der hätte das gemacht.
Und jetzt die zweite Frage.
Ja.
Bitte erklären Sie, wie Sie auf den Namen gekommen sind. Der ist jetzt kein Allerweltsname.
Ja, also wir haben eine Philine in unserer Familie. Das ist eine Cousine meiner Mutter. Und ich fand diesen Namen schon immer schön. Er hat natürlich jetzt im Gegensatz zu den beiden Söhnen keinen biblischen Bezug, aber er deutet übersetzt die Geachtete, die Geliebte oder auch einfach die Freundin.
Ach so, das kommt von Philia, Philos.
Genau, ja. Und wir haben lange überlegt, ob Philine funktioniert mit Philine Geilhufe. Und hatten dann irgendwie das Gefühl, dass wenn sich das EI doppelt, es irgendwie natürlicher klingt. Also Feline Geilhufe. Und die beiden anderen Namen sind die beiden Großmütter mütterlicherseits. Also Katharina und Elisabeth. Feline Katharina Elisabeth Geilhufe.
Ach so, schön.
Ja.
Ich hatte den Namen noch nie gehört.
Wirklich?
Mhm. Nee, noch nie.
Ja, also genau. Genau, wir haben eine, also ich kannte den eben von Kindheit an, weil eben eine liebe Cousine meiner Mutter, die wir ganz oft gesehen haben, Philine hieß.
Wow, ja. Toll. Ja, ja, und kommt eben von Philos, macht Sinn.
Genau, ja. Ansonsten ist es, also tiefer geht's nicht.
Frau Herrmann, Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt. Das ist genau das Wort.
Frau Herrmann, Sie haben zwei Brüder oder haben Sie noch mehr Geschwister?
Vier. Wir sind sechs und ich habe vier Brüder und die Mädchen rahmen die Brüder. Also wir sind Mädchen,
und jetzt,
dann
Sie haben mir das schon mal erzählt, sind Sie die Ältere oder die Jüngere?
Ja, ich bin die Älteste. Und
das ist halt die Erstgeborene.
So ist es.
Ja, das ist ja auch eine große Verantwortung.
Ja, nicht wirklich.
Ja, das waren die letzten Wochen bei uns. Und
ja,
ich kam ein Stück weit, also wir haben uns natürlich ein bisschen gefragt, was machen wir jetzt im Anschluss, wo wir ich habe das sehr genossen, lange Zeit über die Frage nach, also wie gehen wir auf Pfingsten zu, was passiert an Pfingsten, was ist der Heilige Geist, wie lebt man im Heiligen Geist? Danke für die vielen Rückmeldungen, die wir dazu bekommen. Die Frage war mir, wie knüpft man jetzt an? Und wir orientieren uns ja eigentlich immer ein Stück weit schon einfach am Kirchenjahr. Und wenn diese Folge erscheint, ist der Trinitatissonntag zwei Wochen schon vorbei. Und wir hatten das in einer der Folgen, die vor ungefähr einem Jahr erschienen sind oder im Verlauf zu Beginn des Sommers letzten Jahres. Da haben wir relativ ausführlich darüber geredet, dass eben in der lutherischen Tradition mit dem Trinitatissonntag auch die Trinitatiszeit anbricht. Also die Zeit, wo die liturgische Farbe durchgehend grün ist, bis zum Ende des Kirchenjahres. Das sind also jetzt viele, viele Sonntage in der Trinitatiszeit. Und die ein Stück weit dazu dienen, das Geheimnis christlichen Lebens zu entfalten. Also welche Form bekommt das, was im Schicksal Jesu Christi auf diese Welt gekommen ist, hier unter uns? Und deswegen ist das jetzt auch die Konfirmationszeit. Und ich kam eben jetzt durch die Konfirmationen drauf, weil ich jetzt am Sonntag die dritte Konfirmation gefeiert habe. Bei uns ist das traditionellerweise der Moment, wo auch die Abendmahlsvorbereitung stattfindet und die Konfirmandinnen und Konfirmanden zum ersten Mal das Heilige Abendmahl empfangen und am Abendmahl teilnehmen, wie wir das sagen, zusammen mit ihren Paten, den Eltern und ihren der Gesellschaft, die mit dazukommt. Und so war ich auf die Idee gekommen, dass wir jetzt, und ich vermute, weil wir schon fast eine halbe Stunde reden, die ich sehr genossen habe, in den nächsten Folgen uns mit den Sakramenten beschäftigen. Und da stellt mich Frau Herrmann manchmal ein bisschen auf die Probe, denn sie hat, man ist ja, ich weiß nicht, wie das bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, aber man hat ja manchmal so WhatsApp-Gruppen mit ehemaligen Kommilitonen oder aktuellen Freunden oder was auch immer. Und da herrscht ja von Gruppe zu Gruppe immer, herrschen ja verschiedene Töne, diese WhatsApp-Chats oder weiß nicht, welchen Messenger ihr benutzt, prägen. Und manchmal bekommt ja so reflexartig etwas, was man aus anderen Gruppen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, kennt. Ich hatte Frau Herrmann per WhatsApp vorgeschlagen, lassen Sie uns doch in der nächsten Zeit über die Sakramente reden. Und da kam relativ lapidar von Frau Herrmann, Sie haben ja nur zwei. Und in anderen Gruppen hätte ich natürlich dann ähnlich lapidar geantwortet und habe gedacht, ich nehme das einfach als Aufhänger mit in die Aufnahme.
Ich habe aber ein Smiley dazu gemacht, das muss ich auch sagen.
Und natürlich, genau, das ist eigentlich das Erste, was so halbwegs geübte Lutheraner und Katholiken irgendwie sofort voneinander wissen. Ganz grundsätzlich, die Katholiken haben mehr und wir haben weniger.
Wir haben sieben, um genau zu sein.
Ja, Frau Herrmann, sagen Sie, also ich sag mal unsere, die beiden, die bei uns feststehen, sind das Heilige Abendmahl und die Taufe. Und es gibt eine das haben wir auch schon mal besprochen, eine andauernde, aber gerade nicht sehr virulente Diskussion darüber, welche Rolle die Buße eigentlich spielt. Hm. Aber die beiden anerkannten Sakramente, die auch in den Bekenntnisschriften gemeint sind, sind Abendmahl und Taufe. Frau Heeremann, zu diesen
Und die
diesen
Konfirmation
beiden,
ist nicht umstritten, die ist schlicht kein Sakrament.
Oder ist wie? Kein Sakrament. Deswegen, also zu alle, also wenn der Pfarrkollege nicht, also wenn der Amtsbruder nicht da gewesen wäre, also ich glaube, da hätte ich mich total aus dem Fenster gelehnt und ich weiß nicht genau, wie das kirchenrechtlich dann gegangen wäre. Aber ich hätte, glaube ich, wirklich, also wenn ich diesen Kollegen nicht gehabt hätte im Vorhinein, glaube ich wirklich, wenn kein anderer Amtsbruder greifbar gewesen wäre, ich hätte tatsächlich überlegt, ob ich nicht hätte das den Kirchenvorstandsvorsitzenden oder so, also sozusagen diese Handlung, die Segenshandlung, hätte machen lassen. Das wäre zwar totaler Graubereich gewesen, aber ich glaube, ich hätte das sogar gemacht.
Interessant.
Ja. Aber davon.
Ja, das geht
davon
natürlich jetzt katholisch gar nicht.
Das heißt, die Firmung, was ja ein bisschen ein Äquivalent ist, ist ein Sakrament bei den Katholiken.
Ja, also wir haben eben 7 Sakramente. Und es gibt die sogenannten Initiationssakramente, die ein totales Muss sind. Bevor man die nicht alle 3 empfangen hat, ist man nicht vollgültiges Mitglied, also nicht nur Mitglied, Glied am Leib Christi.
Also Taufe.
Taufe, Firmung und Eucharistie. Und dann gibt es die Heilungssakramente.
Das heißt, ein Erwachsener, der katholisch wird, wird wenn er noch nicht getauft wird, wird er getauft.
Ja.
Dann empfängt er, auch wenn er erwachsen war, die Firmung?
Ja. Das, weil es ein notwendiges Sakrament ist. Also das bewirkt eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, vollendet und besiegelt die Taufe. Und also ursprünglich, und die Orthodoxen haben das bewahrt, eigentlich sollte die Firmung der Eucharistie vorausgehen. Eigentlich sollte die Firmung nicht. Also das ist eben ganz kompliziert, weil es schon Jahrhunderten unterschiedlich gehandelt wird. Aber in der frühen Kirche war es eben so, man wurde getauft und die Firmung, das wird aus der Apostelgeschichte abgeleitet. Da gibt es doch diese Geschichten, wo dann Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Dann sagen die, wir wussten gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Beziehungsweise, Verzeihung, ist eine andere Geschichte, der Philipp ist in Samarien und trifft da lauter Christen an, die schon getauft sind, aber eben nicht gefirmt. Und dann werden die Apostel aus Jerusalem geholt, um die zu firmen. Also der eigentliche Spender der Firmung ist der Bischof. Und so wie sie sich überlegt haben, dass sie ihrem Kirchenvorstand diese Fakultät übertragen, so kann
es auch
erstaunlich,
bei ihm möglich, ja?
Naja, aber eben auf keinen
Nein, dem
Fall.
Priester, dem Priester
genau,
ist übertragen.
Genau, der Bischof, und schon das finde ich erstaunlich, wundert mich immer, weil es eigentlich nicht neutestamentlich ist. Vom Neuen Testament her ist völlig klar, dass der Bischof machen muss, aber also da weiß ich echt nicht genug. Ich staune immer, dass der Bischof das einem Priester übertragen kann, diese Vollmacht. Und deswegen ist eben so, wenn jemand heutzutage Erwachsenentaufe in der Osternacht stattfindet, da kann ja nicht überall ein Bischof gegenwärtig sein, dann in der Regel wird man dann getauft, dann gefirmt und dann empfängt man die Eucharistie.
Das heißt, ein Täufling in der Osternacht empfängt nicht so in der Osternacht die Eucharistie?
Doch, sondern also er empfängt alle 3 in der Osternacht. Also
ach so, weil der Bischof dem Priester die Firmung übertragen kann.
Also wenn bei uns Erwachsenen taufen sind in der Osternacht, dann werden eigentlich immer 3 Sakramente gefeiert. Taufe, Firmung und Eucharistie.
Toll. Das sind die 3, die sozusagen zum Anfang des Katholischseins dazugehören.
Genau, also Initiation, eben Anfang, Einweihung. Dann ist man vollgültiges Glied am Leib Christi.
Ja.
Und dann gibt es die Heilungssakramente, eben die Beichte, Buße, wenn man nach der Taufe wieder gesündigt hat und Vergebung braucht. Und die Krankensalbung. Ja. Und dann gibt es sogenannte Dienstsakramente, eben die Priesterweihe, durch geweiht werde, im Namen Christi den Brüdern und Schwestern dienen zu können, mit der Vollmacht Christi Sünden zu vergeben und die Eucharistie zu feiern. Und es gibt das Ehesakrament, was auch unter diese Dienstsakramente fällt, weil man das Sakrament ja empfängt, um dann eine Familie gründen zu können und auch für die gesamte Kirche die Liebe zwischen Christus und seiner Braut gegenwärtig zu setzen, sichtbar zu machen. Also es ist ein Sakrament, das über das eigene Wohlempfinden hinausgeht, weil es in die gesamte Kirche hineingestellt wird.
Und damit ist die Bischofsweihe, auch wenn sie so heißt, kein weiteres Sakrament, sondern eine Art Einführung in ein Amt.
Ja, da erwischen Sie mich jetzt auf einem unvorbereiteten Fuß. Wie soll ich sagen, müsste ich jetzt genau nachlesen, was im Konzil steht, weil über Jahrhunderte war es nicht klar, ob die Bischofsweihe nochmal irgendwie ein eigenes Sakrament ist oder eine Verstärkung der Priesterweihe.
Ja.
Und das ist eben das, was kompliziert ist zu erklären. Letztlich sagt man jetzt, dass das Sakrament der Priesterweihe ein dreistufiges ist. Die unterste Stufe ist die Weihe zum Diakon. Der darf am Altar dienen, aber der kann nicht in persona Christi handeln. Trotzdem ist die Diakonweihe schon die unterste Stufe der Priesterweihe. Und das ist auch der Grund, warum Frauen nicht zum Diakonat geweiht werden können, weil es eben schon irgendwie Anteilhabe an der Priesterweihe selbst ist. Und dann gibt es die Priesterweihe und dann, aber wenn jemand zum Bischof ernannt wird, dann muss er geweiht werden und da passiert dann schon nochmal was.
Ja, ja.
Das müsste ich eben jetzt mich vorbereiten, um wirklich zu verstehen, was da jetzt nochmal in der Fülle passiert.
Ja.
Hat man gedacht, beim Bischof ist es so, der kriegt dann nur mehr Jurisdiktionsgewalt. Mhm. Aber seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist man, glaube ich, wieder in etwas zurückgekehrt, was das erste Jahrtausend schon wusste. Wenn man zum Bischof geweiht wird, ist es nicht nur so, dass man vom Papst plötzlich eine Vollmacht delegiert bekommt, um irgendwie über eine bestimmte Diözese herrschen zu können, sondern die Bischofsweihe, da handelt Christus selber und es ist Christus, der dem Geweihten jetzt die Verantwortung für diese Herde anvertraut. Und die Priester sind eben Mitarbeiter des Bischofs, der kann ja nicht überall gegenwärtig sein und deswegen gibt es nur einen Bischof, so wie, um irgendwie sichtbar zu machen, so wie es nur den einen Christus gibt und die Priester vertreten ihn in den Pfarrgemeinden und feiern die Heilige Messe in seinem Namen. Warum zum Beispiel, wer schon mal in der katholischen Messe gegenwärtig war, der Priester wird immer sagen, wir feiern dieses Opfer in Gemeinschaft mit unserem Bischof Salvatore oder Helmut oder Klaus oder was immer.
Giuseppe.
Ja.
Verstehe. Und noch eine gemeinere Frage, aber inwiefern hat das ständige Diakonat, also das Diakonat, was Männer, also die im Ehestand sind, ausfüllen, inwiefern ist das sozusagen mit dem Priesteramt verbunden? Also ist das sozusagen eine Dienstgemeinschaft dann? Oder also ist das dann praktisch miteinander verbunden oder gibt es da auch noch mal eine substanziellere, also nicht substanziell im Sinne von, im Gegensatz zu lapidar, sondern im Sinne von einen wesenhaften Bezug von Diakonat und Priestertum?
Ja, also das ist eine der irgendwie theologisch tatsächlich oder nicht vollständig geklärten Fragen, selbst in der Kirche, weil es ja über Jahrhunderte das Diakonat gar nicht mehr gab. Es gab es in der frühen Kirche.
Ja.
Interessanterweise, das weiß auch kein Mensch im Westen. Also die Tatsache, dass Sie jetzt ganz normal wissen, was ein Diakon ist, liegt daran, dass das Diakonat erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also seit 1965, also 65 war das Konzil vorbei, wann jetzt genau das Diakonat eingeführt wurde, weiß ich nicht. Aber im Konzil hat man gesagt, hey, in der Urkirche gab es doch immer Diakone, warum setzen wir das nicht wieder ein? Weil die Gemeinden brauchen ja das ist ein Dienst, der in der Heiligen Schrift vorkommt, den es in der Urkirche gab, also muss er auch einen Platz in der modernen Kirche haben. Und da hat man es wieder eingeführt. So, was die meisten Leute, was kaum einer weiß, ist, dass in der Urkirche, weil der Diakon Dienst am Altar tut, er vor der Weihe wurden die Frauen gefragt. Sie haben gerade gesagt, ein Diakon, der ständige Diakon ist verheiratet. Also der ist nur dann verheiratet, wenn er bei seiner Diakonweihe schon verheiratet war.
Ja, klar, klar. Ja.
Denn, und zwar in der Urkirche, also im ganzen ersten Jahrtausend, war es nämlich eigentlich so, dass die Frau deshalb gefragt wurde, weil in dem Moment, wo er geweiht wurde und Dienst am Altar tat, kam damit einher der Anspruch, dass er enthaltsam leben musste. Also durfte dann eigentlich nicht mehr mit seiner Frau verkehren. Deswegen musste die Frau, also es gab quasi ein Zölibat für den Diakon, genauso wie für den Priester. Und das ist was komplett Neues, dass wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verheiratete Diakone haben, die weiterhin Bett- und Tischgemeinschaft mit ihrer Frau haben, sozusagen. Ja?
Ach, das wurde damals dann beendet?
Also da hat, da war wahrscheinlich, ich vermute, es ist so, dass man in der historischen Forschung um das Zweite Vatikanische Konzil herum nicht so weit war, dass man einfach,
ja,
man hatte wahrscheinlich nicht genug Informationen und hat gedacht, ja, Diakone, die können ja verheiratet sein. Und dann haben aber einige Historiker und deswegen hat man einfach Diakone, die schon verheiratet waren, geweiht und hat überhaupt nicht über die Frage nachgedacht, was das für deren Ehe bedeutet. Und ja, seit dem Konzil aber haben immer mehr Kirchenhistoriker Bücher veröffentlicht, die gesagt haben, was wir hier eingeführt haben, hat es eigentlich in der Kirche nie gegeben und wir sollten mal drüber nachdenken, ob das eigentlich so gedacht war.
Ja.
Also inwiefern wir hier in der Treue zum ersten Jahrtausend stehen.
Ja.
Und naja, aber das ist nur so eine kleine Seiteninformation, dass es da wirklich Sachen gibt, die kaum einer weiß. Und dass vielleicht manch einer sich dann doch nicht zum Diakon weihen lassen würde, wenn er das wüsste. Auf jeden Fall ist es total schwer, die Zuordnung von Diakon zum Priester zu erklären. Die leichteste Weise, vielleicht so ein bisschen einen Zugang dazu zu finden, ist, und das hat auch die frühe Kirche, hat immer das Vorausbild dafür im Alten Testament gesehen, in dem Verhältnis zwischen dem aaronitischen Priestertum und dem levitischen Priestertum.
Ja.
Weil, zumindest so wie es im Buch Levitikus ist, ist es ja so, dass nur die Priester die Opfer darbringen können und nur der hohe Priester ins Allerheiligste reingehen kann. Und die Leviten, die haben dann so Sachen gemacht wie, also das ist jetzt eben nach dem Buch Levitikus, wenn Israel durch die Wüste gewandert ist und das Zelt zusammengeklappt werden muss, dann durften die Leviten das Zelt zusammenklappen oder die Bundeslade tragen. Aber zum Beispiel, sie durften nicht die Bundeslade berühren, das durften nur die Priester. Die mussten die Bundeslade zusammenklappen, ein Tuch drum machen und dann konnten die Leviten kommen und dann die Bundeslade tragen und solche Sachen. Also sie waren wie so ein Diener des Priesters und sie waren geweiht, damit sie mit diesen heiligen Dingen umgehen konnten, aber sie selber waren eben nicht geweiht, das Opfer darzubringen. Und so eigentlich ist das perfekte Vorausbild für das, was der Diakon ist, weil er nicht, wenn man dem so zuguckt am Altar, der bereitet den Kelch vor und purifiziert den Kelch hinterher, darf auch die Kommunion austeilen. Eigentlich, wenn man sich die Apostelgeschichte anschaut und die Geburt des Diakonats, dann wundert mich immer, warum wir jetzt so viel Wert drauf legen, dass Diakone predigen dürfen und so, weil das Diakonat wird geboren in dem Moment, wo die Apostel sagen, es ist nicht recht, dass wir den Dienst am Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Lasst uns gut beleumundete Männer voll des Heiligen Geistes wählen und denen den Dienst an den Tischen geben, sodass wir uns weiterhin ganz dem Wort Gottes und dem Gebet widmen können.
Ja.
Und das heißt, die Uridee der Apostelgeschichte ist eigentlich, dass der Diakon sich um die Witwen kümmert und die Armen und Kranken speist. Aber dann sieht man schon in Philippus, das ist einer der ersten Diakone, das ist der dann dem Eunuchen von der Kandake verkündet, wer Jesus Christus ist und dann auch in Samarien das Wort Gottes verkündet. Also man sieht dann schon auch einen Diakon in der Apostelgeschichte predigen, aber oft ist es so heutzutage, dass man...
Also dass schon die Diakone im Neuen Testament sich nicht an die Vorgaben von Rom halten.
Nein, 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 nein. Also
das ist natürlich schon. Entschuldigung.
Das Neue Testament ist ja normativ und insofern ist das vom Neuen Testament abgesegnet, dass die Diakone predigen. Aber immer erstaunlich, dass das meiste, was man von Diakonen, oder ich will jetzt den Diakonen auch echt nicht unrecht tun, hören auch sicher viele zu, nur zumindest in Amerika, da kann ich jetzt nichts falsch machen, beobachte ich, dass die Diakone eben sehr viel Wert drauf legen, dass sie predigen dürfen und den Dienst an den Armen und Kranken, der ist, ich bin wirklich ungerecht, das stimmt nämlich gar nicht. Ich kenne viele Diakone. Also ich bitte aufrichtig um Verzeihung für jeden Diakon, der zuhört. Die Diakone gehen bringen die Heilige Kommunion zu den Kranken und kümmern sich um die Armen, die Witwen und die Waisen. Das gehört zusammen. Der Dienst an Bord und den Dienst an den Tischen.
Ja, und es ist auch die Krux der Moderne und der entwickelten Welt, in der sich die Kirche entwickelt, dass eben auch Professionalisierungsschritte stattfinden. Und von Amerika kann ich es jetzt weniger sagen, aber da wird es ja nicht minder so sein. In dem Moment, wo es eine Caritas, in dem Moment, wo es eine Diakonie gibt, wo so viel auf so wahnsinnig hohem sozusagen medizinischen und psychologischen etc. und sozusagen sozialarbeiterischem und so weiter Niveau passiert, ist das sehr schwer für das geistliche Amt für sich genau zu finden, was ist mein Dienst am Nächsten?
Eigentlich ist, für uns alle Christen, nicht? Weil wir sind ja gerufen, dem Nächsten zu dienen. Und dann gibt es eben, genau.
Ja, und gleichzeitig, also und beides stimmt halt. Also es ist fantastisch, dass es Caritas und Diakonie gibt. Und gleichzeitig ist es auch eine Fragestellung für uns und eine Herausforderung für uns. Was heißt denn das dann letzten Endes für uns? Wo bin ich gefragt? In der tätigen Nächstenliebe. Außer sozusagen meine Nachbarin besuchen oder einer alten Frau über die Straße zu helfen. Was ist die Aufgabe der Gemeinde, die irgendwie immer weiß, Pflege, Begleitung, Sterbe, also viel der Sterbebegleitung, viel der Drogenberatung, viel der und so weiter. Das wird ja alles auf einem enorm hohen Niveau abgedeckt. Was soll ich da jetzt tun? Das ist in ärmeren Ländern, wo es all das gibt, natürlich furchtbar, dass es all das nicht gibt, aber da ist relativ klar für das einfache Gemeindeglied, was es zu tun hat, wenn es etwas tun will.
Ja.
So ist das in der westlichen Welt. Also das sind Dilemmata oder das sind Ambivalenzen, aus denen kommen wir schwer raus. Das glaube ich hat auch echt viel nochmal mit Geistunterscheidung und mit wirklich mit auf Gott hören zu tun und ihm die Frage zu stellen, wo willst du mich? In dieser Welt, so wie sie nun mal ist, wo all diese professionellen christlichen Dienste vorhanden sind.
Ja, und es geht ja, finde ich, komme jetzt gerade aus der Stadt und ich finde, es geht schon los mit dem Obdachlosen auf der Straße, weil in früheren Jahrhunderten, also die Obdachlosen beherbergen, ist ja eine Seligpreisung. Ein Werk der Barmherzigkeit ist das auf Deutsch. Und Jesus sagt, wenn ihr den Obdachlosen beherbergt, dann habt ihr mich beherbergt. Und den Nackten kleidet, dann habt ihr mich gekleidet. Und wenn man den Obdachlosen in der Straße sieht, dann denke ich automatisch, ja, Gott sei Dank gibt es ja in Deutschland, Sozialwohnungen und es gibt Unterkünfte. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn ich den jetzt sehe, jetzt bin ich persönlich dafür verantwortlich, dass der heute Nacht ein Dach über dem Kopf hat, weil gibt's ja.
Ja. Ja. So ist das. Wir schließen ab. Ich glaube tatsächlich, weil es in einer Welt wie Amerika, in einer Welt wie Europa sich einfach immer wieder Fragen stellen an den Christen und an die Christinnen. Herr, was willst du eigentlich von mir? Unsere ganz bescheidene Hoffnung ist, dass dieser Podcast etwas da helfen kann, dass wir das durch das, was wir versuchen zu besprechen, Gott eine Orientierung gibt. Deshalb freue ich mich, dass wir haben ganz viel vorproduziert wegen Graduation und Marokko und Geburt. Deswegen haben Frau Heeremann und ich uns echt lange gar nicht gehört. Ich freue mich total, dass wir uns wieder gehört haben und wieder miteinander gesprochen haben, denn das ist, worum es geht. Deshalb endet dieser Podcast immer. Das hat sich irgendwann so eingebürgert bei mir mit diesem Satz, bleibt behütet und gesegnet und vor allem bleibt im Gespräch. Frau Heeremann, mein Adam kommt jetzt ins Zimmer, weil ich ihm gesagt habe, dreiviertel ist Schluss. Deswegen haben Sie das letzte Wort.
ja. Was soll ich sagen? Gottes Segen an alle. Und wir sprechen uns, alle 2 Wochen veröffentlichen wir, nicht?
Ja.
Also, schaltet bitte in 2 Wochen wieder ein und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schenkt uns ein Like, einen Kommentar und teilt ihn mit euren Freunden.
Und falls Diakone zugehört haben, freuen wir uns total über Rückmeldungen.
Ja,
auf Wiederhören, tschüss.
Tschüss. Thank you.